Jesus, wir sehnen uns nach dir. Wir sehnen uns, dass du dich zeigst in deiner Pracht und Herrlichkeit. Wir sehnen uns danach, dass du alles in uns und um uns erfüllst. Und Jesus, wir wissen, ja, du bist gekommen, geboren von einer Jungfrau. Du bist gestorben und verstanden, aufgefahren. Und du wirst wiederkommen. Wir wissen und wir warten auf den Tag. Und gleichzeitig ist es manchmal so, als wärst du wie hinter einem Vorhang verschwunden, als hättest du dich zurückgezogen, wo wir dich nicht mehr gesehen und so wenig von deinem Wirken erleben. Herr, wir sehnen uns nach deiner wirksamen Gegenwart. Dass du tust, was nur du kannst tun. Dass du wiederherstellst, dass du heilst. Dass Blinde sehend, Lahme gehend, Verkrüppelte heil werden. Herr, dass du Wunder tust in unserer Mitte. Und einfach wieder sehen, Gott ist da. Dass du selber dein Wort bestätigst. Wir sehnen uns danach. Wir sehnen uns danach. Und so bitte mal, komm, Jesus. Komm mit rein. Komm, Heiliger Geist, bis da. Erfüll unsere Herzen. Erfüll unser Denken, unser Wählen und Fühlen. Und mach uns neu. Und wirk du so, wie nur du kannst wirken. Amen. So, wenn es hier knackelt, sind es nicht meine Zähne. Noch nicht. Der fünfte und letzte Teil von unserer Predigtserie, der König kommt. Er kommt, ganz sicher. Er ist nicht nur gekommen, sondern er kommt. Darin liegt die ganze Hoffnung von uns Christen. Und wer immer sich Christ nennt, darin ist das ganze Leben, darin ist die ganze Kraft, darin ist die ganze Zukunft. Jesus wird kommen. Dann nicht in einem Stall, nicht in ärmlichen Verhältnissen, weiss ich wie, sondern dann als der verherrlichte, mächtige König. Und alle werden ihn sehen. Und er wird alles richten. Der fünfte und letzte Teil von unserer Serie, und sie heisst übrigens The Coming Soon Edition, so, er kommt bald. Er selber hat es gesagt, er kommt bald. Nun bald, wenn ich etwa 2000 Jahre warten lasse, hat man so ein anderes Gefühl. Aber er hat gesagt, bald. Und darum der Coming Soon Edition. Wir werden immer bald erwarten. Wir werden uns nicht darüber erheben, wie es dann auch geschehen ist. Spätestens nach der Aufklärung, dass man sich so gescheit und weise gefühlt hat und gefunden hat, ja, weißt du, das mit dem bald? Nein, wir werden immer bald erwarten. Immer bald erwarten, weil er sagt, ich komme dann, wenn es niemand erwartet. Und wir dürfen sagen, zumindest im Westen leben wir in einer Zeit, wo ihn niemand mehr erwartet, fast niemand mehr. Und wir wollen zu denen gehören, wohnen erwartet. The Coming Soon Edition. Die heutige fünfte und letzte Predigt heisst Der Traumwandler. Es ist ein Wortspiel, vielleicht findest du es dann auch noch raus, um was es geht. Aber ich habe mir ganz eine einfache Frage gestellt und zwei andere dann noch dran gehängt. Und zwar habe ich mir überlegt, was ist das eigentlich für ein Mann gewesen, wo Gott seinen Sohn anvertraut hat? Was ist das für ein Mann, der es Gott zulassen hat, dass sein Sohn dann hier auf der Welt zu einem Papi gesagt hat? Aber aus welchem Holz war der geschnitzt? Nun, über Maria haben wir schon so viel gehört. Vielleicht hast du noch selten eine Weihnachtspredigt gehört über den Josef. Heute und da ist sie. Das hat sich gelohnt, wenigstens mal etwas Neues gehört. Die zweite Frage, als eine logische Ableitung, frage ich, habe ich mich gefragt, wie hat Gott denn den Mann geführt und was war die Reaktion darauf gewesen? Und wieso frage ich mich das alles? Weil ich mir überlege, dass wenn man herausfindet, was das für ein Mann ist, wo Gott seinen Sohn gibt, dass es vielleicht dann könnte sein, dass in so einem Typ Mensch er vielleicht auch gern seinen Geist gibt. Ich sage Spekulation, ich sage, für mich liegt es nahe. Und wenn man darauf versteht, wie Gott den Mann geführt hat, dann auch zu sehen, welche Auswirkungen hat das in seinem Leben. Ich habe in meiner Kindheit, ich habe es geliebt, die Weihnachtsgeschichte, weißt du, was einem so warm wird ums Herz, weil Menschen sich einander zugewandt haben, weil Menschen nicht dort stehen geblieben sind, wo sie gewesen sind, weil Menschen aus ihren Mustern ausgebrochen sind, weil Menschen etwas Gutes tun haben, weil Menschen etwas aufgegeben haben und sich anderen zugewendet haben. Und ich glaube, ja, so Geschichten bräuchten wir heute noch viel mehr als vor 40 Jahren. Aber es hat mich dann auch erstaunt zu merken, dass man in der Bibel und in der Weihnachtsgeschichte gar nicht solche Geschichten findet, dass sie gar nicht von dem durchdrängt ist. Und all die schönen auch Krippenspiele und so weiter und die Schäfli und Eseli und Kameli und weiss ich, was alles gibt, die dort bei der Krippe gelandet sind, aber dass die alle so nicht vorkommen. Und dann gemerkt, aber wenn man tiefer graben, genauer hinschauen, dann finden wir einen Trost, der viel mehr ist als ein Seelenwärmer. So schön die sind. Aber dann finden wir geistlichen Trost, der uns durch alle Zeiten durchträgt. Auch durch die Dunklen. Also, lasst uns anschauen, sind wir bereit? Weihnachten. Nun, wenn wir mehr über den Josef erfahren, dann sollten wir sowieso nicht ins Markus- und Johannes-Evangelium gehen, weil dort steht die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht. Aber auch eher nicht zum Lukas, weil dort kommt Maria wesentlich mehr vor, während bei Matthäus dort kommt, wird der Josef 7-mal genannt, im Zusammenhang mit der sogenannten Weihnachtsgeschichte und Maria 3-mal. Da haben wir einen gewissen Überhang und darum haben wir den Text natürlich genommen. Macht auch wieder Sinn, oder? Gut, und da haben wir ihn: Mit der Geburt Jesu Christi war es so. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Noch bevor sie zusammengekommen waren, zeigte sich, dass sie ein Kind erwartete. Durch das Wirken des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht bloßstellen wollte, beschloss, sich in aller Stille von ihr zu trennen. Nun, wenn man den Text in der heutigen Zeit lesen, dann verstehen die meisten Leute gar nicht, wo ist eigentlich das Problem. Weil heute ist völlig klar, dass man irgendwie schon mit ein paar anderen geschlafen hat, x Beziehungen gehabt, die Welt sagt, das ist normal, das braucht es und das ist gut so. Aber die Bibel hat ein komplett anderes Verständnis. Ein Verständnis von Ganzheit, von Unversehrtheit. Josef und Maria sind verlobt gewesen. Die Verlobungszeit hat bedeutet, die ist gleichgestellt gewesen, eigentlich schon wie Ehe. Wenn der Verlobte gestorben ist, dann hat die Frau bereits als Witwe gegolten. Und das Ende der Verlobungszeit, das hat darin gemündet, wir haben es im dritten Teil gehört, mit der Hochzeit, wo der Bräutigam kommt und Brut das Fest ist und nachher Brut zu sich heimholt. In das Heim, wo er vorher meistens erst aufgebaut hat, parat gemacht hat. So, und da ist dann die Hochzeit. Und davor ist die Verlobungszeit. Und nein, in dieser Verlobungszeit hat es keinen Sex gegeben. Weil aus dem biblischen Verständnis von der Ganzheit und der Unversehrtheit ist die Idee, ich gebe mich ganz in etwas hinein. Leider eine Vorstellung, die wir heute überhaupt nicht mehr haben. Weil es nur instant und sofort ist. Und da ist es heute ein bisschen wie auf dem Occasionsmarkt von dem Auto. Das Auto hat schon 3-4 Vorbesitzer gehabt. Sieht auch entsprechend aus. Und man sagt dann, ja, was willst du? Ich meine, schließlich ist es gebraucht. Und so gehen heute auch die Leute in eine Beziehung hinein und staunen, dass die Ganzheit nie mehr da ist, das Unversehrte, das auch Heilige, wie es Gott sich denkt hat, so wie er sich uns ganz gegeben hat und er erwartet, dass wir uns ihm ganz geben, so ist der hier ein Bild davon. Und das unversehrte Ganze vergleicht sich auch mit einem Gefäß, mein Leben als ein Gefäß, das Leben von meiner Frau als ein Gefäß. Und wenn wir zusammenkommen, bilden wir ein neues Gefäß, das unversehrt ist und keinen Riss hat. Aber die Bibel sagt, dort, wo wir Sex haben mit anderen Leuten, außerhalb von der Ehe, vor der Ehe, neben der Ehe, wie auch immer, dort kommen die Gefäße Risse über. Und da, wo Gott hat wollen, drin gehen, die Schönheit, das Leben, die Kraft, die Frische, der Gott verloren, dringt raus. Und das erleben die Menschen von dieser Welt nach und nach. Das ist der Normalfall. Aber sie haben keine Vorstellung mehr, was das Leid, das hierher kommt, dass sie die Unversehrtheit nicht bewahrt haben. Und gerade auch junge Menschen, die heute da sind. Jungs, Mädels. Es gibt nur ein erstes Mal. Die Unversehrtheit, das Ganze und als ganze Persönlichkeit. Nicht, ich habe mich schon 5-mal weggegeben. Ich war schon mit 5 eins gewesen. Und all die Erinnerungen schwingen den Rest vom Leben mit. Du wirst es nie mehr vergessen, wie es mit dieser Person war. Was für einen Schaden züchtest du rein? Und wie viel Seelsorge und Heilung und Befreiung braucht es, bis das wieder in Stand gestellt werden kann? Ein Bild von Heiligkeit, von Reinheit und von Ganzheit. Und der Josef hat das gehabt. Ja, Maria auch. Aber der Josef hat das gehabt. Er hat in dem gelebt. Wo war jetzt also das Problem? Nun, ganz einfach. Nach dem mosaischen Recht, 5.22, also 5. Mose 22 und 2. Mose 22, haben Ehebrecher müssen bestraft und umgebracht werden. Wieso? Weil es damals Sünden nur können zudeckt, aber nicht vergehen werden. Längere Geschichte, aber Ehebrecher müssen umgebracht werden. Das heisst, Maria musste umgebracht werden. Und der Mann, der das Kind gezeugt hat. Grosser Unterschied zu anderen Religionen, da haben beide müssen umgebracht werden. Ehebrecher weg. Und jetzt, was war er für ein Mann, der Josef? Was war er für ein Mann? Es gibt wahrscheinlich nichts Zerstörerisches. Nichts, wo ein Mensch in seinem Innersten mehr kaputt macht, als wenn die Liebe, die man jemandem gegeben hat, das Vertrauen und die Treue, die man jemandem investiert hat, dermassen enttäuscht wird, dass man feststellt, leck mir, die ist fremdgegangen. Die hat miteinander geschlafen, die ist schwanger. Aber der Josef ist aus so einem Holz geschnitzt, dass er nicht auf Rache sind. Nicht sagt, die mache ich fertig. Die ganze Schande, die das auch für ihn mit sich bringt, oder? Kleine Dorfgemeinschaft, da weiß man, was gelaufen ist. Die ganze Schande, die das für ihn mit sich bringt, da müsst ihr nicht in Zorn um, zu der zeigen, sie soll hingerichtet werden und dann drauf und so weiter und so fort. Sondern der Josef hat so einen feinen Charakter, dass, obwohl das Gesetz sagt, dass er sie nicht bloßstellen wollte. Und bereit ist, sich zurückzuziehen. Er sagt, okay, wenn sie halt einander liebt, dann nehme ich mich raus. Was für ein feines Herz hat der Mann? Und dann heisst es, wenn ihr da leset, Josef, ihr Mann, der gerecht war. Die, die sich in der Bibel ein bisschen auskennen, wissen, das ist eine Aussage, ein Statement, ein Stempel, wenn ihr so wollt, wo die Bibel ganz, ganz, ganz selten verleiht. Der Noach war gerecht, der Daniel war gerecht, der Josef ist gerecht gewesen. Was bedeutet gerecht? Gerecht im Alten Testament, und auch wenn man hier im Neuen sind, bewegen muss von der Logik her noch im Alten. Gerecht im Alten Testament bedeutet, da ist ein Mensch, der sein Herz und seinen Willen darauf gesetzt hat, Gottes Wort zu befolgen. Das bedeutet, er hat das Gesetz willen kennen, sich mit dem auseinandergesetzt, verinnerlicht und zu seinem Maßstab gemacht und gesagt, ich lebe danach. Gerecht ist nichts Theoretisches in der Bibel. Gerecht ist schon gar nicht auch selbstgerecht, sondern gerecht sind Taten von einem Menschen, wie er handelt. Und gerecht bedeutet, ich lebe in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Gerecht im Neuen Testament bedeutet etwas anderes. Gerecht gesprochen, wie wir gelernt haben im Römerbrief, wird ein Mensch, wenn er an Jesus Christus glaubt, dass er der Erlöser und Gottes Sohn ist, dass er gestorben und auferstanden ist und wird wiederkommen. Dann wird einem Mensch von Gottes Thron eine Gerechtigkeit verliehen, die uns eigentlich nicht gehört. Wir kommen Gottes Gerechtigkeit über. Und das, was sie uns bewirken wird, ist die sogenannte Heiligung, dass wir anfangen, in dieser Gerechtigkeit zu leben. Wir wollen anfangen, ein Leben zu führen, das Jesus ähnelt. Das ist Gerechtigkeit im Neuen Testament. Aber da heisst es von Josef, er war gerecht. Und verstehen Sie, als gerechter Mensch hätte Maria gar nicht zu sich nehmen können, weil sie ist, in dem Verständnis, das er hatte, er hat ja noch nicht gewusst, was passiert ist, ist sie eine Ehebrecherin gewesen und eine Frau, die schon mit einem anderen geschlafen hat, hätte auch unmöglich können zu seiner Frau nehmen. No way! Ist ihm die Möglichkeit verwehrt gewesen? Also hat er den allersanftesten und liebevollsten Weg genommen, sich in aller Stille von ihr zu trennen, obwohl sein Herz gebrochen war. Was für ein Mann. Dann dass er da viele schlaflose Nächte hat und viel nachdenkt hat und gewälzt hat, wie kann es nur sein und welcher Typ ist es und was habe ich falsch gemacht und so weiter und so weiter. Während er noch darüber nachdachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids. Natürlich nicht direkt der Sohn, der David hat irgendwo 980 Jahre früher gelebt. Aber ein Nachfahre von David. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Maria als seine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Als aufgeklärte Menschen tun wir uns natürlich schwer mit der Jungfrauengeburt, weil das Ding ist genau einmal passiert, ist nie vorher passiert und wird nie mehr später passieren. Wieso halten wir als Christen an der Jungfrauengeburt fest? Ganz einfach. Weil wenn Jesus Gottes Sohn und zugleich ganz Mensch war, Sohn von der Maria, zückt vom Heiligen Geist, dann ist er in Person auf beiden Seiten von dem Graben, wo wir nicht überwinden können. Wenn er nur Mensch war, dann stirbt die Hoffnung mit ihm. Wenn er nur Gott war, dann ist die Hoffnung weg in dem Moment, wo er aufgefahren ist. Aber wenn noch ganz Gott zeugt vom Heiligen Geist und ganz Mensch ist, Sohn von der Maria, dann und nur dann kann er und nur er den Graben zwischen Gott und Mensch überwinden. Und darum ist die Jungfrauengeburt Teil von jedem christlichen Bekenntnis. Nun, man hat gesagt, es ist genau einmal passiert und wird nie mehr wieder passieren. Darum für die Wissenschaft unmöglich, oder? Das heisst, unter gleichen Bedingungen muss wiederholbar sein und die gleichen Resultate geben. Wird da nie passieren. Aber er hat es Kraft und er hat es geglaubt. Und es heisst, das alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den Propheten, da ist im Jesaja 7,14, was durch den Propheten gesagt hat, siehe, die Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heisst, übersetzt Gott mit uns. Und der Josef ist so in der Schrift drin, so im Wort drin, dass das ihm gelebt hat und angeklungen hat. Und er hat gemerkt, wow, da ist jetzt eingetroffen, obwohl sie die Vorstellung gesprengt hat. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er kannte sie aber nicht, das heißt, er schlief nicht mit ihr, wobei die Bedeutung viel grösser und viel schöner und herrlicher ist, was die Welt auch nicht erleben kann, leider, bis sie ihren Sohn gebar und er gab ihm den Namen Jesus. Nun, wir lesen das so vielleicht durch und sagen, ja, ist ja logisch, aber einfach, wenn wir noch mal kurz. Oder da haben wir ein Ereignis, das wesentlich geringer ist als irgendwie das dreimal hintereinander im Lotto gewünscht. Nämlich die Jungfrau ist schwanger geworden. Und Josef glaubt es. Er nimmt es auf. In ihm war eine Basis von Wort, wo das doch andocken konnte. In ihm war eine Basis doch auch schon von Geist, wo das aufnehmen konnte. Und er hat sie zu sich genommen. Und wenn man so lesen, ja, und er gab ihm den Namen Jesus. Das heisst, er hat bis ins Letzte gekocht. Er hat nicht gesagt, oh nein, nein, aber bei uns machen wir das anders. Nach unserer Tradition müsste er so heißen wie mein Großvater oder was auch immer. Nein, nein. Er hat ihm den Namen Jesus gegeben. Und indem, dass wir das auch noch verstehen, indem er ihm den Namen gegeben hat, mit dem hat er ihn angenommen als seinen Sohn. Indem er den Namen gegeben hat, hat er gesagt, das ist mein Sohn, ich gebe ihm den Namen. Gar damit hat er sich als Vater geoutet. Gleichzeitig hat er sich damit gegenüber einem Dorf, wo man sich erkannt hat, geoutet als der, der nicht warten konnte. Der, der schon während der Verlobungszeit. Weil gehen mal an und erkläre allen deinen Nachbarn, nein, 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 ich bin es nicht gewesen, der Heilige Geist hat es gemacht. Vergiss es. Er hat damit auch im damaligen Verständnis die ganze Schande getragen und ist vor seine Frau und vor das Kind gestanden und hat gesagt, das sind meine. Und ich übernehme Verantwortung. Was für ein Mann. Hey Bro, ein Ehrenmann. Wir schauen weiter, ungefähr 2 Jahre später geht man davon aus, ist das gewesen, wo dann die Magier angesegelt sind auf den Kamel. Sind immer noch in Bethlehem gewesen, aber haben bereits in einem Haus gewohnt. Nachdem die Sterne dort abgereist waren, erschien auch dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib so lange dort, bis ich dir Bescheid gebe. Denn Herodes, das war der Herodes der Große, sucht das Kind und will es umbringen lassen. Da stand Josef auf und brach noch in der Nacht mit dem Kind und seiner Mutter nach Ägypten auf. Dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes. Es gibt einen Spruch, der sagt, wenn ein Mann sagt, er macht's, dann macht er es auch, dann muss man ihn nicht jedes Jahr wieder daran erinnern. Und da haben wir den Josef. Der Engel kommt und redet zu ihm. Und noch in der Nacht packt er seine Ware zusammen und geht auf Ägypten. Was für ein Mann. By the way, für die, die es geschichtlich und kulturell noch interessiert, eine kleine Klammern aufgemacht. Wann ist Jesus ungefähr geboren? Ganz sicher nicht um null. Also Jesus ist vor Christus geboren. Und zwar, einerseits da, wir sehen, der Herodes der Große hat noch gelebt. Der ist 4 vor Christus gestorben. Also muss es vorher gewesen sein. Und auf der anderen Seite hat die Steuerzählung unter dem Quirinius dürfte ungefähr 7 vor Christus so das syrische Gebiet in Israel erreicht haben. Also muss das Ganze irgendwo dort hinein gespielt haben. Und wenn da also der Herodes ja noch gelebt hat, wo die Sterndeuter gekommen sind, wo etwa 2 Jahre später gewesen sind, wäre vielleicht Spekulation irgendwo so 7-6 vor Christus wäre auch in dem Fall ungefähr auf die Welt gekommen. Aber so interessant, oder? Wir feiern Weihnachten und haben keine Ahnung, wenn er auf die Welt gekommen ist. Weil er eben irgendwie auf eine Art ohne Anfang ist. Und dann, wie ist es weitergegangen? Jetzt sind sie auf Ägypten gegangen, dort blieb er dann bis zum Tod von Herodes, sagen wir. Und dann heisst es, als Herodes gestorben war, erschien dem Josef in Ägypten wieder ein Engel des Herrn im Traum. Er sagte: Steh auf, bring das Kind mit dessen Mutter zurück nach Israel, denn die, die das Kind töten wollten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und seiner Mutter nach Israel zurück. Er fürchtete sich aber, nach Judäa zu ziehen, weil er gehört hatte, dass Archelaus anstelle seines Vaters Herodes, eben der Große, jetzt dort herrsche. Im Traum erhielt er eine neue Weisung und zog daraufhin nach Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder, so erfüllte sich, was durch die Propheten gesagt ist, er soll Nazarener genannt werden. Ich habe versucht, holzschnittartig herauszuarbeiten. Was ist das für ein Mann? Aber mich zutiefst beeindruckt, nebst der Herzenshaltung, die ich versucht habe zu zeigen, ist der Gehorsam von dem Mann. Der Engel ist gekommen in der Nacht und er ist gegangen. Der Engel ist gekommen und er hat das Kind zu sich genommen. Der Engel ist gekommen und er ist wieder zurückgereist. Er hat sein ganzes Herz, sein ganzes Denken darauf gesetzt, Gott, ich will dir gehorchen. Gott, ich will dir gehorchen. Und nicht, du kannst schon mal reden, ich überlege mir dann, und vielleicht mache ich auch. Nein, mein Herz, mein Willen ist darauf gesetzt, dir zu gehorchen. Und das war möglich, weil er im Wort verankert war. Wie hat Gott den Mann geführt? Kann man sagen, prophetisch? Durch Träume? Durch klares Reden? Und es hat nicht mehr gebraucht. Kein Druck, kein Plagen, kein was auch immer irgendwie. Er hat sich so sanft führen lassen. Wahrscheinlich so, wie sein Wesen war. So sanft führen lassen. Und Gott hat einmal geredet. Und er ist gegangen. Ich brauche noch 7 Bestätigungen, ich hätte gerne noch einen Fleiss und weiß ich was alles. Gott hat geredet. Und er ist gegangen. Und er hat interessanterweise die Stimme von seinem Herrn erkannt. Begriffen, woher der Engel kommt. Er hat es Gott leicht gemacht ins Führen. Welche Auswirkungen hat es gehabt? Dass Gott ihn geleitet hat, dass Gott in sein Leben hineingewirkt hat. Können wir vielleicht so sagen, es hat ihn alles gekostet. Er hat seinen guten Ruf verloren, am Anfang. Hat dann, nun, das war nicht Gottes Weisung, sondern die von den Römern, hat dann es aufbrechen und hat da in dem Stall Höhlenschuppen, was auch immer, sein Geschäft neu aufbauen. Mit dem Wegzug hast du deine soziale Sicherheit und alles verloren, weil du deine Familie, deine Nachbarschaft aufgegeben hast. Sind dann ja dort geblieben. Aber dann nachher haben sie müssen nach Ägypten flüchten. Da hat ja nochmal alles aufgegeben. Und zumal bist du Ausländer. Und zumal musst du schauen, wie du durchkommst. Musst du verstehen, wie funktioniert das in dieser Kultur. Beide wie für einen Menschen wie ihn, meinte ich doch, so eine Sehnsucht gehabt nach Gottes Wort, in dem gelebt hat, zumindest in einem unreinen Volk zu leben. Er ist dort hingegangen, wo Gott ihn geschickt hat. Er war Flüchtling. Damit auch irgendwo dann wahrscheinlich auch am Rand und abhängig. Natürlich ein Geschenk von den Magier. Aber hat, können wir sagen, auf eine Art hat es ihn alles gekostet und hat wie alles verloren. Und dann am Schluss wieder zurück und auf seine Bedenken hin, so genial, wie Gott ihn da geführt hat, sagt er, okay, dann gehst du halt nicht auf Judäa, Galiläa, gehst du auf Judäa. Sind in Nazareth gelandet und damit hat sich die Prophetie erfüllt. Man sagt manchmal, und ich glaube, das ist auch im Leben von Josef nicht falsch, dass wenn man Jesus nachfolgt und ganze Sachen macht, dass man dann Probleme haben, die man sonst nicht gehabt hätte. Und ich glaube, das ist richtig. Falls dir je versprochen worden ist, komm zu Jesus und du wirst keine Probleme mehr haben, weil das stimmt nicht, hast heute die Möglichkeit, es zu überdenken. Aber die Probleme, die er hat, die Probleme, die wir haben mögen, durch das, dass wir Jesus nachfolgen, die sind so überhaupt rein gar nicht im Vergleich dazu zu den Problemen, die man hätte oder die sich eines Tages in der Zukunft auftun würden, wenn man Jesus nicht hätte. Spätestens an dem Tag, wo man vor seinem Gericht steht. Paulus sagt es so, die Leiden von dieser Zeit sind verschwindend klein im Vergleich mit der Herrlichkeit, die uns erwartet. Also, welche Auswirkungen hat es gehabt? Können wir einfach festhalten, völlig ohne Sentimentalität. Es hat ihm diverse Ärger bereitet. Es hat ihn aus allem herausgeführt. Aus seiner Routine, aus seinem Bekanntenkreis, aus dem, was er überhaupt insgesamt kennt, aus seinem Job, aus seiner Sicherheit. Es hat ihn aus allem herausgeführt. Und doch gibt es für einen Menschen keinen besseren Ort, als genau dort zu sein. In Gottes Wille dort, wo er einen haben will. Und wenn wir dann aufzoomen, stellen wir fest, dass doch die Weihnachtsgeschichte voll ist von Menschen, die in Bewegung gebracht worden sind. Dass der Josef an vorderster Front und ganz ein Grosser ist unter denen. Aber dass auch die Hirten, dass auch die Magier in Bewegung gebracht worden sind. Und selbst Engel in Bewegung gebracht worden sind an Weihnachten. Und ich glaube, das ist eine ernste Frage, auch an uns am heutigen Weihnachtstag. Bin ich bereit, bin ich immer noch bereit, vielleicht wenn du schon Jahrzehnte im Glauben bist, bin ich bereit, mich von Gott in Bewegung bringen zu lassen? Bin ich bereit, wie der Josef, nicht versuchen, das Spagat zu machen und irgendwie so noch in dieser Welt zu sein und schauen, dass die da in meinem Dorf mich mögen und einen Guten finden und ich irgendwie so ein bisschen in den Trieb passe. Aber auf der anderen Seite wird ja auch Gott kochen, sondern bin ich bereit, mich ganz auf die Seite von Gott zu stellen und zu sagen, meine Frau, mein Kind, weil mein Herr. Kein Spagat, kein Sparenzli. Rein grad bereit, voll von Gottes Wort, als ein Maßstab und sage, ich will nach dem leben. Herr, ich will verstehen, wie du es gedacht hast und ich will in dem gehen. Ich höre auf, Spagatsurfing zu machen zwischen der Welt und dem Glauben. Bin ich bereit? Und ich meinte, das ist eine der Fragen der Weihnachtsgeschichte. Bin ich bereit, mich in Bewegung bringen zu lassen? Oder sage ich, nein, vergiss es. Da ist es. Wie fällt die Endstation? Ich will, dass Gottesdienst genauso sind. Ich will, dass meine Beziehungen genauso sind. Ich will, dass sein Job so weitergeht. So, vielleicht sagst du auch, ich bin zählt. Aber können wir das nicht Gott überlassen? Wenn Gott dich in Bewegung bringen will, darf er denn? Darf er denn? Und ich lade dich ein, heute Morgen eine Antwort zu geben. Ich habe das Gefühl, es ist ein guter Zeitpunkt, wie nachts morgen. Und Gott sagt, ja Gott, du darfst mich noch in Bewegung bringen. Und wenn du merkst, dass etwas in dir aufsteht dagegen, dann denk einen Schritt weiter und sag, wenn Gott mich nicht mehr darf in Bewegung bringen, dann sage ich, dass das, was ich habe, zwischen mir und Gott steht.